Ja, wunderschön. Vielen Dank für diesen heiligen Zauber, den ihr auch so mit reingebracht habt in diese Zeit der Anbetung. Gloria, ich bin kein König, kein Hirte und heute in der Predigt soll es um, ja, ich sag mal, Beteiligte mehr oder weniger an der Weihnachtsgeschichte gehen, die keine Hirten und keine Könige sind und auch sonst keine sprechende Rolle haben. Heute heißt es, wenn Tiere Weihnachten feiern. Und dazu möchte ich erstmal fragen, wer hat denn eine Krippe zu Hause? Und damit meine ich jetzt nicht so eine Futterkrippe für die Rehe, die hier durch die Straßen ziehen, sondern so ein halbes bayerisches Berghaus, wo so europäische Leute drin sitzen, ja, oder so ähnlich. Ich sehe schon, ein paar Hände haben aufgezeigt, ein paar Krippen gibt es, genau. Also eine Krippe, ne, ist nicht eine Krippe, es ist eine Szenerie, es ist ein Stall oder manchmal auch eine Höhle. Je nach Kultur sehen die Leute tatsächlich sehr unterschiedlich aus, die da drin stehen. Und was dort oft ist, ja, welche Elemente hat diese Krippe? Können wir mal ein paar aufzählen? Katze? Ochse, achso. Ochse, ja, richtig. Ochse, Esel habe ich gehört. Stroh, Schafe. Mäuse, Mäuse? Mäuse. Jesus. Da kommt es, ne, an fünfter Stelle. Ja. Also, ihr habt eine Vorstellung davon, ne? Genau. Es gibt da noch so einige andere dann Figuren und Tiere und so weiter. Zur Standardausrüstung gehört auf jeden Fall meist auch Ochse und Esel. Und das finde ich interessant. Ochse und Esel, woher kommt es eigentlich mit diesen beiden Figuren? Gibt es da eigentlich einen guten biblischen Grund, dass die in dieser Szene auftauchen, dass da irgendwie... Gibt es ein Evangelium, wo das so beschrieben ist oder so, dass wir hier Ochsen und Esel reinstellen? Und dazu müssen wir ja biblisch die klare Antwort geben, nein, also nicht wirklich, also vielleicht ein bisschen, also irgendwie schon, aber nicht so ganz direkt. Wir können ja mal bei den Geburtsgeschichten von Jesus anfangen und da gibt es tatsächlich einen Bericht, diesen einen Bericht im Matthäus-Evangelium. Moment, jetzt müssen wir aufpassen, im Pseudo-Matthäus. Der Pseudo-Matthäus ist ein Evangelium, was gut 500 Jahre nach den anderen Evangelien entstanden ist. Also so um das Jahr 600, das nennt sich Pseudo-Matthäus, das bedeutet, das ist ein Kindheitsevangelium, also wo so legendenhaft über die Kindheit von Jesus erzählt wird und wo er auch als Kind allerlei Wunder tut. Und da ist auch diese Geburtsgeschichte so ausgeschmückt da. Da wird dann so legendenhaft gesagt, am dritten Tag der Geburt unseres Herrn Jesu Christi ging die allerseligste Jungfrau aus der Höhle heraus, begab sich in den Stall und legte ihren Knaben, den Ochs und Esel anbeteten, in eine Krippe. Sogar die Tiere, Ochs und Esel, zwischen denen er lag, beteten ihn unaufhörlich an. Also hier ist es tatsächlich in so einer Art, ja, fromme christliche Legende verpackt, dass Ochs und Esel da stehen und nicht nur dabei sind und Stroh fressen, sondern tatsächlich Jesus anbeten. Die Idee, dass Ochs und Esel da stehen, die bezieht sich aber tatsächlich auf eine kleine Stelle im ersten Teil der Bibel, also im hebräischen Teil, das, was wir Altes Testament nennen. Im Propheten Jesaja, der Prophet Jesaja, der gibt Gottes Frust mit seinem Volk weiter. Und er hat das so auf dem Herzen und er sagt hier im ersten Kapitel, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt es nicht und mein Volk versteht es nicht. Das ist so ein Ausdruck aus dem Herzen Gottes dafür, dass ein Ochse weiß, wer der Herr ist und ein Esel weiß, wo er Futter kriegt, das Lebensnotwendige. Aber das Volk Gottes weiß nicht, wo sein Herr ist und wo es das Lebensnotwendige kriegt. Da werden Ochs und Esel also zu einem Bild für die Ausrichtung auf den richtigen Herrn, auf die Quelle von Nahrung und von Sicherheit. Und deswegen stehen die beiden schon sehr früh in den Darstellungen der Geburt Jesu mit dabei. Die sind so ein Bild dafür. Hier, guck mal, wenn er in der Krippe liegt, erkenne, das ist dein Herr. Das ist der, wo du Nahrung kriegst. Das ist der, der dich erhalten wird. Dafür stehen diese beiden Figuren. Und in einer gut ausgestatteten Krippe zu Hause oder irgendwo, wo man das betrachten kann, da kann man das alles sehen. Da sind die Menschen und die Tiere und die erkennen Jesus als ihren Herrn an. Man kann so manchmal vielleicht ein Schaf sehen, was so das Jesuskind betrachtet. Da gibt es dann auch andere Tiere, einen Hirtenhund. Es gibt auch Krippen, da gibt es ein Kamel, ein Elefant und ein Pferd. Die sind mit den heiligen drei Königen verbunden und stehen für die verschiedenen Kontinente. Und die sind alle da, um zu zeigen, wir kommen und wir erkennen diesen Herrn, wir beten ihn an. Sie wenden sich mit voller Aufmerksamkeit dem Kind zu und das erscheint so märchenhaft. Wenn nicht nur die Menschen erkennen, das ist hier der Herr, sondern auch die Tiere erkennen das so in dieser Szene. Das Kind ist was ganz Besonderes und die Tiere können ihren Blick gar nicht abwenden von diesem Kind. So als ob sie es erkennen würden. Aber ich finde, das hat einen ganz wunderbaren und auch einen ganz wichtigen Sinn, diese Ausrichtung der Tiere auf Jesus. Und zwar, wenn Gott ein Teil dieser Schöpfung wird, dann hat das auch mit der ganzen Schöpfung zu tun. Und nicht nur mit meiner eigenen privaten Seele. Die Propheten der jüdischen Schriften im Alten Testament, die hatten ebenfalls diese Vision, wenn Gott seinen auserwählten Repräsentanten, also sie hatten einen König vor Augen, sendet, dann gründet dieser König ein Reich, das die ganze Welt umfasst und die ganze Schöpfung, Menschen, Tiere, Pflanzen, die Erde. Und die Propheten nennen dieses Reich das Friedensreich. Und dieses Friedensreich ist so eine Vision von Sicherheit und einem Frieden, der alles durchdringt. Aber dieser Friede meint nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, er meint auch Recht und Gerechtigkeit. Und da, wir hören einmal hin, auch aus Jesaja 11, da wird zuerst beschrieben, wie dieser Repräsentant kommt aus einer bestimmten Herkunft, aus dem Stamm Juda, Isai, Davids Stamm sozusagen, und dann wie er Gerechtigkeit übt und wie er beschrieben wird. Und dann geht es um den Rest sozusagen der Schöpfung. Also Jesaja 11, Abvers 1. Aus dem Stumpf Isais, das ist also die Nachkommenschaft von Isai, dem Vater von David, wird ein Spross, also ein Nachkömmling hervorgehen, ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Und auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er wird an der Furcht des Herrn Wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den Unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Unterdrücker mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. Also hier wird so beschrieben und auch kontrastiert zu anderen Rechtsprechern, die vielleicht mit dem Schwert kommen oder die mit großer Armeemacht kommen. Er kommt mit dem Geist des Herrn und er hat eine Erkenntnis, wo Gott zu finden ist und wer Gott für ihn ist. So, und jetzt wird die Welt mit einbezogen. Und dann heißt es, dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde. Und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Und auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun oder Unheil stiften. Denn wie das Wasser das Meer füllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Und so bekommen wir hier eine Vision geschenkt und unter menschlichen Maßstäben, wenn man darüber nachdenkt, was hier steht, dann ist das eine Utopie. Wir wissen, diese Tiere sind teilweise gar nicht dafür gemacht, Gras zu fressen und so weiter und wie soll das gehen alles. Also erstmal hier so eine Utopie nach unserem Maßstäben wird uns hier in die Hand gegeben. Und in dieser Utopie spielen die Feindschaften zwischen den Geschöpfen, also diese belasteten Beziehungen von oben und unten und fressen und gefressen werden, und die spielen keine Rolle mehr. Es gibt wilde und zahme Tiere und die kommen gut miteinander aus. Man braucht die Tiere, die man hütet, nicht mehr behüten, sondern man kann sie gemeinsam mit den wilden Tieren hüten. Auch Menschen und Tiere fügen sich keinen Schaden mehr zu. Ich musste darüber nachdenken, was das vielleicht in der heutigen Zeit übersetzt hieße, über welche Arten von Feindschaften und Unterdrückung zwischen Tieren und von Mensch zu Tier man reden würde, über welche Tiergruppen man reden würde, über welche Feindschaften zwischen innerhalb der Natur, wo schädliche Beziehungen bestehen. Und derjenige, der hier diese Vision, diese Utopie zu einer Realität macht, der hat eine ganz bestimmte Eigenschaft. Und zwar liegt auf ihm der Geist der Erkenntnis des Herrn. Also das, was Ochs und Esel hinkriegen, die erkennen ihren Herrn, was aber den Menschen so schwer fällt, zu erkennen, ja, hier ist der Herr, und ihn auch anzuerkennen. Ja, das ist auch mein Herr. Das fällt den Menschen schwer, aber das, diesen Geist hat dieser Repräsentant. Erkennen, also sagen, ja, hier ist Gott, und anerkennen, du bist mein Gott. So wird dieser Mensch unterwegs sein. Und die Erde wird mit dem Frieden, was der dann ausgebreitet ist, und mit dem Recht, eben auch mit der Erkenntnis des Herrn geflutet sein. Die Erde wird voll sein, erfüllt von der Erkenntnis des Herrn. Das heißt, das Erkennen, hier ist Gott und das ist mein Gott, diese Erkenntnis wird die Welt erfüllen. Und die Krippe, die wir zu Weihnachten haben und aufstellen, die wir irgendwo sehen, die Krippe ist wie so ein Guckglas, wie ein Mikrokosmos von diesem Friedensreich. Wie ein Fenster in dieses Friedensreich. Hier sieht man eine Welt ohne Ausbeutung, ohne Kampf und Unterdrückung. Eine Welt, die Frieden hat innerhalb dieser Sphäre, weil diese Welt Gott erkennt, den Friedensbringer und den Rechtsprecher. Erkennt und anerkennt. Und alle in dieser Krippenszene erkennen und beten diesen Herrn an. Und deswegen ist da ein Friede. Also ist die Krippe nicht nur eine schöne, beschauliche Erinnerung an eine Geschichte, die vielleicht mal so oder so ähnlich war, sondern es ist so eine Art Ausblick in eine Vorstellung, ein Versprechen, eine Idee, wie es eigentlich sein soll und wie Gott es wieder machen möchte. Und vielleicht spürst du, wenn du dann in diese Krippe blickst, in diesen Mikrokosmos, umso deutlicher diesen Schmerz, dass es aber nicht so ist. Dass die Schöpfung leidet, dass die Tiere leiden, dass die Beziehungen nicht in Frieden miteinander sind. Ausbeutung, Kampf und Unterdrückung prägen diese Beziehungen. Im Neuen Testament haben wir den Paulus, der greift diesen Schmerz, diesen Widerspruch, greift er auf, und der war anscheinend schon immer erkennbar, nicht erst in unserer Zeit. Und er sagt, ja, die ganze Welt liegt in Erwartung auf dieses Friedensreich. Er schreibt an die Römer, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes vor aller Augen in dieser Herrlichkeit offenbar werden. Also den Tag, an dem deutlich wird, wer sind die Kinder Gottes, wer ist Gott, wer ist der Herr, und dass er der Herr der Welt ist. Er gab aber seinen Geschöpfen die Hoffnung, also den Tieren, dass auch sie eines Tages von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit werden und teilhaben an der unvergänglichen Herrlichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt, wie eine Frau bei der Geburt. So beschreibt Paulus das, diesen Schmerz, dass es noch nicht so ist, dass das Friedensreich noch nicht da ist, dass die Beziehung noch so von Unterdrückung und Ausbeutung und Ungleichheit geprägt sind. Und ich bin der Meinung, wenn man hinhört, und man muss nicht besonders genau hinhören, dann hört man überall dieses Stöhnen der Schöpfung und der Welt. Man hört es. Und wenn wir dann zu Weihnachten in die Krippe blicken, dann soll diese Krippe keine Ablenkung sein, sondern soll in die gleiche Kerbe schlagen, soll uns sagen, Friede auf Erden gilt allen. Alle und alles brauchen diesen Frieden auf Erden. Und ich denke, wenn wir dann in diese Krippe schauen, dann soll unser Blick auch in uns die Hoffnung nähren, dass da noch etwas kommt, dass da noch etwas möglich ist. Und zu Weihnachten gehört dieses Friedensreich, diese Vision und diese Hoffnung, die gehört dazu, wenn wir in die Krippe schauen, wenn wir Weihnachten feiern. Das gehört dazu, das feiern wir mit sozusagen. Und das Friedensreich, das bleibt für uns irgendwie eine Utopie unter unseren menschlichen und biologischen Regeln, die wir so haben, das wissen wir. Das ist gar nicht umsetzbar, das bleibt eine Hoffnung, die kann letztlich nur ein göttlicher Eingriff, eine Umgestaltung, eine Neugestaltung dann Realität machen, so wie es da uns vorgestellt wird. Aber die Bibel und Jesus selbst, die haben sich nie damit begnügt, so Versprechen und Hoffnungen von einer fernen Welt, die vielleicht irgendwann mal oder mit Sicherheit irgendwann mal kommt, auszusprechen. Durch die ganze Bibel geht es auch um die Frage, was denn von diesem Friedensreich schon jetzt sichtbar wird, unter uns, heute. Und es ist uns in die Hände gelegt. Das Reich Gottes ist inwendig, mitten unter euch, sagt Jesus. Wo liegt das Friedensreich? Wo liegt diese Gerechtigkeit heute in unserer Hand? Und wenn Weihnachten Frieden für alle bedeutet, was macht das dann mit meiner Hoffnung? Was macht das dann eigentlich mit meinem Verhalten? Wenn ich weiß, Weihnachten bedeutet auch Frieden für die ganze Schöpfung, dass das das Ziel ist. Kann man eigentlich irgendwo an meinem Christsein, an meinem Verhalten sehen, dass ich an so einen umfassenden Frieden glaube? Wir werden uns im nächsten Jahr mit so ein paar Impulsen mit diesen Fragen beschäftigen. Daher möchte ich das heute nur andeuten, dass eben Weihnachten so eine umfassende Vision ist. Heute ist erstmal für mich wichtig, das festzuhalten. Der Friede und die Heilung von Weihnachten sollen allen Wesen und allen Menschen, allen Tieren, allen Dingen zukommen. Und es macht mich froh, weil ich weiß, wir feiern in Weihnachten nicht so eine Blase, wo es nur um unsere eigene Seele geht, sondern eigentlich feiern wir die Hoffnung, dass Gott alles gut macht. Die Vision ist, dass alles heil werden soll. Jesus sagt am Ende des Markus-Evangeliums, predigt die gute Nachricht aller Kreatur. Das ist interessant. Er sagt nicht allen Menschen, er sagt aller Kreatur. So ist das, was Markus uns da weitergibt. Und wie bringt man denn die Nachricht? Wie bringt man die gute Nachricht den Ozeanen oder den Tieren, so dass sie es verstehen? Wie macht man das? Das ist eine offene Frage, müssen wir drüber nachdenken. Wir fangen vielleicht ganz klein an, bei Ochs und Esel. Das sind Symbole der Erkenntnis Gottes. Halte ich nochmal fest. Ich nehme diese Tiere in den Blick und lasse mich davon berühren, dass Gott alles mit seinem Frieden meint. Alles in mir, von meiner tiefsten Tiefe, von den Dingen, die ich so an die Seite stelle und sage, ihr gehört nicht zu Weihnachten, ihr gehört nicht an die Krippe. Gott meint alles mit seinem Frieden. Von ganz innen, mit all den Stimmen in mir und dann nach außen zu den Menschen, die ich gar nicht an der Krippe vermuten würde und zu den Wesen, die ich gar nicht an der Krippe vermuten würde. So dringt diese Idee von innen nach außen. Vor knapp 20 Jahren, und damit möchte ich schließen, kam eins, unglaublich, 20 Jahre. Vor knapp 20 Jahren kam ein Weihnachtsfilm in die Kinos, in dem es auch ein Krippenspiel zu sehen gab. Tatsächlich Liebe heißt der Film. Und in der Vorbereitung dieses Krippenspiels kommt eine Schülerin begeistert zu ihrer Mutter und erzählt, dass die Rollen verteilt wurden, die Rollen des Krippenspiels. Und die Tochter sagt ganz begeistert, dass sie der Hummer sei. Der Hummer, antwortet die Mutter, ja. Im Krippenspiel, ja, der erste Hummer. Die Mutter fragt nach, es waren mehr als ein Hummer anwesend bei der Geburt Jesu Christi? Die Tochter, Ja, natürlich. Und hier das Bild zur Aufführung. Wir sehen hier Hummer und ich glaube Garnelen oder alles Hummer. Wir sehen hier einen Wal an der rechten Seite. Ganz links ist ein Oktopus. Und eigentlich finde ich, ist das doch eine gute Idee. Warum nicht? Predigt die gute Nachricht aller Kreatur. Franziskus soll ja den Tieren gepredigt haben. Warum nicht symbolisch die Schöpfung an die Krippe holen? Und ich habe mir mal hier so ein Tier genommen. Das sieht jetzt hier von Weitem vielleicht aus wie ein Erdmännchen. Nein, ich stehe hier für die Fischotter heute. Und ich habe mir überlegt, ich werde dieses Tier bei uns zu Hause, wenn wir denn da eine Krippe aufbauen und die nicht immer weggerissen wird, an die Krippe stellen. Vielleicht hast du auch ein Tier zu Hause, einen Hummer oder eine Garnele vom Abendessen oder eine, irgendwas, ein Schleichtier kann es auch sein, wo du sagst so, ich möchte mal da was hinstellen, was mich daran erinnert, die ganze Schöpfung ist gemeint, alles in mir, alles um uns herum ist mit dem Frieden Gottes, mit der Nähe Gottes gemeint, die gilt allen, nichts ist rausgenommen. Die Erkenntnis, dass Gott da ist und dass er nah ist und dass er gut ist und dass er rettet und heilt, diese Erkenntnis möge alle Welt erfüllen. Amen.